Es ist früher Vormittag in Jerusalem. Die Hitze steht schon in den Gassen. Eine Frau stellt sich an. Sie ist Witwe. Sie hat keinen Sohn und kein Feld. Sie ist vor Jahren aus der Diaspora nach Jerusalem gezogen, um in der Nähe des Tempels alt zu werden, und sie spricht Griechisch, nicht Aramäisch. Ihr Korb ist leer, als sie ankommt, und er ist leer, als sie geht. Und gestern war es schon dasselbe. Sie beschwert sich nicht. Sie hat nicht die Worte dafür, jedenfalls nicht bei denen, die die Körbe verteilen. Ein paar Straßen weiter, am selben Vormittag. Die Apostel predigen. Mit einer Vollmacht, die diese Stadt seit Pfingsten nicht mehr loslässt. Menschen kommen zum Glauben. Jeden Tag. Beides passiert in derselben Gemeinde, in derselben Stunde. Die Apostel haben vor dem Hohen Rat gepredigt und die Versorgung derselben Gemeinde reicht nicht für diese Frau. Liebe Gemeinde, wir sind in dieser Reihe unterwegs zum Thema Mission. Letzte Woche haben wir gehört und auch vorletzte Woche, es ist Gottes Mission und wir werden eingeladen in etwas, das er längst angefangen hat. Heute geht es mehr darum, was wir tun, wenn wir angefangen haben. Und da stehen in unserer Reihe zwei Wörter nebeneinander, Evangelisation und Diakonie, mit einem Und dazwischen. Und über dieses Und möchte ich heute reden. Ich habe eine Frage an euch. Was ist wichtiger, dass Menschen das Evangelium hören oder dass ihnen geholfen wird? Wer ist für, dass Menschen das Evangelium hören? Einmal Hand hoch bitte. Und wer dafür, dass ihnen geholfen wird? Aha. Ich lasse das mal so stehen. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich auch relativ schnell innerlich beantworten können, ohne es vielleicht auch zu merken. Und wir sehen, auf beiden Seiten wurden die Hände gehoben, wenn auch sehr zögerlich. Die einen finden vielleicht Sozialarbeit, wenn sie Sozialarbeit hören, ein bisschen weich. Ein vielleicht auch Zugeständnis an den Zeitgeist, nett. Aber ist es eigentlich das Eigentliche, was Jesus den Menschen weitergehen wollte? Schließlich geht es doch ums Seelenheil. Die anderen finden Predigten, auch meine, vielleicht manchmal etwas theoretisch, Worte über Worte, während draußen vielleicht jemand nichts zu essen hat, auch hier in Gonsenheim. Die Gemeinde in Jerusalem ist an dieser Frage fast auseinandergebrochen, aber die Apostel haben sich geweigert, diese Frage, die ich euch gestellt habe, zu beantworten. Was ist wichtiger? Und wir können von ihnen lernen. Ich lese aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 4. In dieser Zeit wuchs die Zahl der Jünger stetig. Doch bald wurden in der Gemeinde Klagen laut. Sie kamen von den griechisch sprechenden Mitgliedern, die aus anderen Ländern herzugezogen waren. Die warfen den hebräisch sprechenden Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Darauf beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und sagten, so geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung von Gottes Wort vernachlässigen und uns stattdessen selbst um die Essensausgabe an den Tischen kümmern. Brüder und Schwester, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden diese Aufgaben übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Text beginnt mit, als aber die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren, so heißt es. Der Konflikt hier kommt also nicht von dem, was Ruth vorhin berichtet hat, dass die Kirche immer kleiner wird. Im Gegenteil, der Konflikt kommt, weil diese Gemeinde nicht nachlässt. Er kommt, weil sie wächst. Was hier aufliegt, wäre vielleicht bei 50 Leuten nie passiert, denn bei 50 kennt man sich gut untereinander. Aber bei 5000 Menschen und Menschen, die täglich hinzukommen, da steht sie in der Schlange. Diese Schlange von Menschen, die versorgt werden müssen, gibt es überhaupt nur, weil die Gemeinde ernst gemacht hat. Ein paar Kapitel vorher steht, ein ganz bekannter Text aus der Apostelgeschichte 2, dass die ganze Gemeinde ihren Besitz verkauft hat und den Erlös verteilt hat, jedem so viel, wie er nötig hatte. Die tägliche Versorgung in Kapitel 6 ist sozusagen Alltag dieses Satzes, dieser Tat, die die Gemeinde gemacht hat. Eine Ausgabestelle, eine Liste, jemand, der austeilt. Aber hier verläuft ein Riss, und hier verläuft ein Riss entlang einer Kulturgrenze. Hellenisten und Hebräer, das sind keine zwei Konfessionen. Es sind Juden, die an Jesus glauben. Die einen in der Fremde ausgewachsen, mit Griechisch als Muttersprache und einer griechischen Bibel, die anderen in Judäa geblieben mit Aramäisch und dem Tempel vor der Tür. In der Synagoge haben sie wahrscheinlich schon vorher getrennt gesessen. Aber jetzt sitzen sie in derselben Gemeinde und die Trennung ist nicht verschwunden, nur weil sie an denselben Herrn glauben. Und übersehen werden, und das kann man sagen, übersehen werden immer die, für die niemand spricht. Eine Witwe ohne Sohn hatte im ersten Jahrhundert keine Rente und kein Recht auf das Feld ihres Mannes. Sie war auf die Fürsorge der Gemeinschaft angewiesen, in der sie lebte. Wenn diese Fürsorge sie übergeht, gibt es für sie keine zweite Stelle, an die sie sich wenden kann. Wenn wir den Text lesen, dann steht da kein Vorwurf. Lukas nennt keine Schuldigen und nirgends heißt es, die Hebräer hätten die Griechen absichtlich hungern lassen. Ich halte das hier vielmehr für einen blinden Fleck. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich bin jetzt kein Mediziner im Gegensatz zu manch anderem hier. Jedes menschliche Auge hat eine Stelle ohne Sehzellen, dort wo der Sehnerv die Netzhaut durchstößt. Das heißt, jeder von uns sieht auf einer ganz kleinen Fläche in unserem Blickfeld nichts. Jetzt sehen wir alle keine schwarzen Löcher. Woran liegt das? Weil unser Gehirn die Lücke füllt mit der Umgebung und das Bild wirkt vollständig. Das heißt, wir würden das gar nicht bemerken, nie im Leben. Ein blinder Fleck fühlt sich nicht wie eine Lücke an, sondern es ist trotzdem ein vollständiges Bild für uns. Und genauso ist es auch hier. Das Bild ist vollständig, da kommen doch Menschen zum Glauben ohne Ende. Und trotzdem gibt es einen blinden Fleck in dieser Gemeinde. Und deshalb steht in Vers 1 vielleicht auch kein Murren und keine Entschuldigung. Die Hebräer hätten es von alleine nicht gemerkt. Einen blinden Fleck entdeckt man nur, wenn jemand anders sagt, was man nicht sieht. So wie ich euch jetzt verraten habe, dass ihr an einer ganz kleinen Stelle nicht seht. Und lauft bitte nicht heute Nachmittag rum und versucht das irgendwie. Das funktioniert nicht, das Gehirn gleicht das automatisch aus. Wer das tut, wer auf einen blinden Fleck hinweist, der tut einen Dienst, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment nicht wie ein Angriff anhört. Die Apostel lassen sich auf diesen blinden Fleck hinweisen, aber ihr erster Satz, ganz ehrlich, der klingt doch hochnäsig. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und bei den Tischen dienen. Hey, lass mich diesen Satz mal als Pastor sagen. Das klingt, als sei ihnen die Essensausgabe zu gering. Oder als würde ich sagen, spülen als Pastor, das geht gar nicht. Sie sagen aber eigentlich etwas anderes. Sie können es nicht übernehmen, ohne ihren eigenen Auftrag liegen zu lassen. Und deswegen schlagen sie etwas vor, und zwar nicht, dann soll die Witwe halt sehen, wie sie alleine klarkommt. Sie kürzen die Versorgung nicht, sondern sie tun etwas viel Großartigeres. Sie stellen 7 Leute dafür ein. Der Dienst wird nicht abgeschafft, weil er anstrengend geworden ist, weil dieses Gemoser der Witwe da, boah, weg mit der. Dieses Gemoser, das hält man ja nicht aus. Und er wird auch nicht heruntergestuft, sondern er bekommt eigene Leute. Wofür 12 zu wenig Zeit hatten, dafür haben 7 andere ihre ganze Zeit. Kommen wir zu der Frage, was denn wichtiger ist. Und jetzt eine Beobachtung am griechischen Text. In Vers 1 steht für die tägliche Versorgung das Wort Diakonie. Im Vers 2 steht für den Tischdienst dasselbe Wort, Diakonie. Und jetzt, was sagen die Apostel über ihren eigenen, über das Wort, über das Predigen? Was sagen sie? Sie wollen bleiben beim Gebet und sie sagen nicht einfach, wir wollen predigen, sondern wir wollen bleiben bei der Diakonie des Wortes. Es ist 3-mal dasselbe Wort. 3-mal Diakonie, 3-mal Dienst. Lukas, der hier die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat kein zweites nötig, weil er darum ringt, dass es keine Rangfolge gibt. Er nennt die Essensausgabe einen Dienst und er nennt die Verkündigung des Wortes auch einen Dienst. In Apostelgeschichte stehen sich nicht eine geistliche und eine weltliche Aufgabe gegenüber, sondern es sind zwei Formen desselben Wortes und desselben Dienstes. Wenn man häufig in einer Gemeinde fragt, wer hier den geistlichen Dienst tut, dann zeigen die Leute oft nach vorne. Lukas hätte die Frage gar nicht verstanden. Was meint ihr damit? Wer tut hier Dienst? Alle. Und der Text sagt dreimal, dass er es so meint. Das merkt man auch an der Qualifikation der Leute, die für die Witwen da sein sollen. Wen sollen sie denn suchen für die Essensausgabe? Jetzt kann man ja meinen, die gut Tische stellen können. Das wäre sinnvoll. Die gut austeilen können, die sonst nichts anderes zu tun haben und gut Brote austeilen können. Das wären doch Qualifikationen, nach denen wir suchen würden. Aber wen sollen sie suchen? Sieben Männer voll Heiligen Geistes und Weisheit. Krass. Man hätte für eine Ausgabestelle zuverlässige Leute suchen können. Ordentlich, ehrlich, vielleicht auch gut im Rechnen. Gefordert wird stattdessen dasselbe, was man von einem Apostel erwarten würde. Und eingesetzt werden sie unter Gebet und Handauflegung wie für eine Berufung und nicht wie für einen Dienstplan, der erfüllt werden muss. Wenn man einen Vers weiterliest als das, was ich gerade getan habe, dann werden diese sieben auch mit Namen benannt. Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus. Okay, sie sind uns vielleicht nicht so ganz geläufig, es sind alles griechische Namen. Bei Nikolaus schreibt Lukas sogar ausdrücklich dazu, dass er zugewandert ist. Aber es fällt etwas auf. Die Beschwerde kam von den Griechischsprachigen. Die Antwort besteht nicht darin, ihnen zu versprechen, man werde in Zukunft besser aufpassen, also auch wieder von oben herab, sondern die Antwort besteht darin, dass sie die Versorgung selbst in die Hand bekommen. Die Apostel wollen die sieben über diese Aufgabe setzen, heißt es in Vers 3. Das heißt, von jetzt an entscheiden sie, wer versorgt wird und wie viel jeder bekommt, und sie teilen aus. Das Geld von den Verkäufen war bis dahin den Aposteln zu Füßen gelegt worden. Ab jetzt verwaltet es die Gruppe, die zu kurz gekommen war. Das ist wahres Empowerment. Sie bekommen kein Gespräch und keine Zusage, sie bekommen ein Amt. Ich weiß nicht, ob ihr bei der Namensnennung eben gut aufgepasst habt. Aber bei zwei Namen, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, müsstet ihr auch stutzig geworden sein. Was wird denn aus den beiden bekanntesten Männern aus dieser Aufzählung? Stephanus, da klingelt es vielleicht bei einigen. Er ist eingesetzt für die Essensausgabe, aber ein Kapitel später hält er die längste Rede der ganzen Apostelgeschichte und stirbt als erster Märtyrer für die Kirche. Philippus, vielleicht klingelt da auch was. Eingesetzt für die Essensausgabe, zieht zwei Kapitel später durch Samarien und tauft den Schatzmeister der äthiopischen Königin am Straßenrand. Beide eingesetzt für die Essensausgabe, ja, aber sie predigen mit ihrer Aufgabe und mit ihrem Leben, der eine vor dem Hohen Rat, der andere in einem Wagen auf der Straße nach Gaza. Die Gemeinde hatte die beiden für die Essensausgabe eingeteilt und Gott hat sich nicht so ganz an diese Einteilung gehalten. Aber diese Aufgaben wurden verteilt, damit beides geschieht. Eine Rangordnung zwischen Evangelisation und Diakonie war nie gemeint und eine Grenze, die man nicht überschreiten darf, auch nicht. In der Kirche wird im Moment viel über Struktur diskutiert und auch wir in der Kreuzkirche diskutieren hier viel über Struktur. Und man könnte diese Angelegenheit ja einfach für ein gutes Krisenmanagement halten. Eine junge Bewegung gibt sich Struktur, das machen Vereine auch. Aber Petrus schreibt an einer anderen Stelle die Theologie auf, die dahinter steht. In 1. Petrus 4, Vers 12. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. In diesem Text rund um 1. Petrus stehen drei Aussagen. Das eine ist die: Egal ob Evangelisation oder Diakonie, die Quelle ist eine. Petrus schreibt hier von vielfältiger Gnade, das heißt aus dem Griechischen übersetzt eigentlich buntscheckig oder vielfarbig. Und trotzdem ist es eine Gabe, obwohl das so anders aussieht. Es gibt keine Gnade von Jesus, die eine Gnade für den Redner und eine zweite für den Praktiker. Das ist genauso wie mit dem Regenbogen. Nur weil der 6, 7 verschiedene Farben hat, gibt es ja keine 7 verschiedenen Sonnen, sondern es ist eine Sonne, die das Licht auffächert. Wer auf seine Gabe schaut, die er nicht hat, und daraus schließt, er hat eben keine, hat sich verrechnet. Was wir bewundern können an unseren Begabungen und was wir selbst können, das kommt aus derselben Hand. Die Quelle ist also eine. Eine zweite. Jede Gabe ist geliehen von Gott. Petrus nennt uns Haushalter. Im Original das Wort für den Verwalter eines fremden Hauses. Denk an den Hausmeister vielleicht eines großen Gebäudes, vielleicht noch größer als unser Gebäude. An seinem Bund hängt ein Schlüssel für jede Tür. Der Hausmeister kommt überall hinein und trotzdem gehört ihm kein einziger Raum. Damit hat sich der Stolz auf die eigene Gabe auch in beide Richtungen erledigt. Der Prediger hat seine Zunge nicht, um sich selbst stolz zu fühlen. Und der Diakon hat seine Hände nicht, um sich selbst stolz zu fühlen. Und weil ein Verwalter nichts besitzt, gehört auch kein Dienst in dieser Gemeinde dem, der ihn gerade tut. Und niemand muss ihn bis an sein Lebensende behalten und niemand darf ihn als seinen Bereich verteidigen. Mit einem Verwalter ist es so, dass er am Ende gefragt wird, was er eigentlich mit dem gemacht hat, was ihm anvertraut war. Das gilt sowohl für die Zunge, für den, der über Jesus redet, als auch für die Hände, der gute Taten tut. Und diese beiden Kategorien stehen nebeneinander mit dem gleichen Gewicht. Petrus sagt in Vers 11, wenn jemand redet, dann rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft Gottes, die Gott gewährt. Petrus sortiert sozusagen sämtliche Gaben in zwei Körbe, Wortgaben und Tatgaben, Reden und Dienen, Evangelisation und Diakonie. Aber er gibt jedem Korb, jeder Art, eine eigene Warnung mit. Dem Redenden sagt er, es sind nicht deine Worte. Und dem Dienen sagt er, es ist nicht deine Kraft. Beide Warnungen zielen auf denselben Punkt. Auf den Moment, in dem ein Dienst anfängt, dem zu gehören, der ihn tut. Wer redet, und ich kenne das in meinen Predigtvorbereitungen, wenn ich da schon stundenlang dran sitze und denke, boah, die Formulierung, die muss noch irgendwie anders. Wer redet, der ist versucht zu glauben, dass die Wirkung an seiner eigenen Formulierung hängt. Wer dient, ist versucht zu glauben, dass ohne ihn alles zusammenbricht. Petrus nimmt beiden die Illusion weg. Denn dann kommt der Satz, der beides zusammenbindet. Und das ist entscheidend für uns als Gemeinde. Für uns als Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind, für uns als Kirche, die wir einen Auftrag haben, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Petrus beschreibt, was an Jesus selbst zu sehen ist. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist, und er ist der, der gesagt hat, er sei nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben. Er hat gepredigt und er hat Kranke angefasst und heil gemacht. Er hat vom Reich Gottes geredet und er hat 5000 Leute satt gemacht. Und niemand hat ihn getraut zu fragen, du sag mal Jesus, was ist jetzt eigentlich wichtiger, Evangelisation oder Diakonie? Reden oder tun? Am Kreuz redet Gott. Vergib ihnen, was sie tun. Und dient Gott gleichzeitig in einer einzigen Handlung. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist, was dort zusammengehört, als Gemeinde wieder auseinanderzunehmen. Die Frage vom Anfang, die ich gestellt habe, ist damit beantwortet. Nur vielleicht nicht so, wie sie gestellt war. An dich, wenn du mit Worten arbeitest und es auf dem Herzen hast, die gute Nachricht von Jesus Christus mit Worten weiterzugeben, wenn du gern erklärst, diskutierst, weitersagst. Das Evangelium behauptet, dass Gott sich Menschen zuwendet, die ihm nicht zurückgeben können. Wer diesen Satz sagt, wer das Evangelium predigt und die Witwe in der eigenen Gemeinde übersieht, widerspricht mit dem, was er sagt,
was er tut. Der Satz bleibt natürlich wahr, unglaubwürdig wird er trotzdem, und zwar durch den, der ihn ausspricht. Und ihr Lieben, die Leute prüfen das. Wenn ich euch hier vorne etwas predige, was ich selbst nicht einhalten kann, dann merkt ihr das ziemlich schnell. Und ja, das kommt trotzdem vor, da bin ich ganz ehrlich. Und dann brauche ich jemanden, der meinen blinden Fleck mir auch sagt. Die Leute prüfen das nicht aus Bosheit, sie prüfen es, weil sie wissen wollen, ob es wirklich wahr ist und ob es das wirklich gibt. Die einzige Auskunft, die sie über Jesus Christus bekommen, die sind wir. Und an dich, wenn du mit den Händen arbeitest, wenn du anpackst, kochst, fährst, aufräumst, zuhört, eine gute Tat sagt nichts von selbst, warum sie geschieht. Wer von dir Hilfe bekommt, kann daraus schließen, dass du ein anständiger Mensch bist, dass du gut erzogen wurdest und dass dir sowas Freude macht. Das ist schon mal viel. Aber auf Jesus kommt dabei niemand von allein. Das steht tatsächlich erstmal in keiner Tat drin. Wir dürfen nicht verschweigen, dass manchmal Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, manchmal in guten Taten viel besser sind als wir. So viel Demut muss sein. Jesus hat beides unentwegt zusammengebracht. Er hat gehandelt und dann gesagt, von wem es kommt. Die Worte, die ich rede, rede ich nicht von mir selbst, sagt er im Johannesevangelium, und der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Und als er den Besessenen von Gerasa befreit hat und der bei ihm bleiben will, schickt er ihn nach Hause und gibt ihm einen Auftrag mit. Erzähl ihnen, was Gott der Herr an dir getan hat. Die Tat war geschehen, erzählt werden musste sie trotzdem. Deshalb reicht es nicht, dass man es uns ansieht. Irgendwann muss der Satz fallen, in dem Jesu Name vorkommt. Der Satz muss nicht laut sein und er muss auch nicht am Anfang stehen, aber wenn er nie fällt, bleibt bei allem, denen wir geholfen haben, am Ende nur ein guter Eindruck, und das ist der von uns, nicht von Jesus. Deswegen an uns als Gemeinde, lasst uns beides tun. Und jetzt die Warnung, nicht jeder beides, immer. Das würde uns überfordern, sondern jeder das, wofür er gemacht ist. Aber nicht als Konkurrenten, nicht als das Reden ist wichtiger als das Tun oder das Tun ist wichtiger als das Reden, sondern gemeinsam, als Leib Christi. Die einen beten für Leute, die sie nur vom Namen her kennen. Die anderen halten das Gebäude in Ordnung, in dem gebetet wird. Manche predigen. Manche fahren am Nachmittag zu jemandem, der seit einem halben Jahr kaum Besuch hatte. Es gibt welche, die einen Hauskreis leiten können, und es gibt Menschen, die eine Waschmaschine anschließen können. Ich nicht. Bei Petrus steht beides im selben Vers. Und in Jerusalem ist beides mit Handauflegung eingesetzt worden. Wir müssen uns nicht einigen, was davon wichtiger ist. Wir müssen nur dafür sorgen, dass keins von beiden liegen bleibt. An dich, egal in welcher der beiden Gruppen du dich gerade wiedergefunden hast. Die Frage ist nicht, ob du eher der Typ fürs Reden oder fürs Dienen bist. Die Frage ist, welchen der beiden Dienste Gott dir gegeben hat und ob du ihn am Ende dann auch tust. Heute keine gute Minute, aber vielleicht trotzdem eine Sache für die Woche. Frag einen Menschen aus dieser Gemeinde oder auch nicht aus dieser Gemeinde, einen Nachbarn, jemanden, wie es ihm geht. Und hör mal zu, bis er fertig erzählt hat. Kann anstrengend sein, ich warne. Und dann entscheide, versuch mal reinzufühlen, was er braucht. Manchmal ist es eine Einsatzpredigt. Ein Satz, der ihm sagt, dass Gott ihn nicht vergessen hat. Vielleicht aber auch einfach ein Fahrdienst zum Arzt oder wo er sonst hin muss. Was von beiden es ist, das merkst du erst, wenn du zugehört hast. Und vielleicht steht jemand mit leerem Korb in unserer Schlange und wir haben es noch nicht gesehen. Ich komme zum Schluss. 300 Jahre später, nach unserem Bibeltext um 362 nach Christus, versucht Kaiser Julian, das Christentum im Römischen Reich zurückzudrängen und die alten Götter wiederzubeleben. Es gelingt ihm nicht. In einem Brief an einen heidnischen Oberpriester schreibt er, woran es aus seiner Sicht liegt. Die, die den Christus verkündigen, die sind auch noch freundlich gegenüber Fremden. Sie sorgen sich sogar um die Toten, trotz aller Ernsthaftigkeit des Lebens. Und dann der Satz, an dem er sich am meisten stößt. Die, die Christus predigen, sie ernähren nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch die unseren. Ein Kaiser, der die Kirche loswerden wollte, hat weder ihre Predigten noch ihre Armenspeisungen an sich für gefährlich gehalten. Das, was gefährlich war, dass beides von denselben Leuten kam. Der Text der Apostelgeschichte endet mit: Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Auch eine große Zahl der Priester wurde vom Glauben gehorsam. Interessant. Da steht nicht, dass die Essensausgabe jetzt besser lief. Wir erfahren von der Witwe gar nichts mehr und von den Witwen. Obwohl sie das bestimmt tat. Ich denke, die sieben Männer waren sehr weise Männer. Sondern Lukas schreibt, dass das Evangelium wuchs. Als die Witwen ihr Essen bekamen, wuchs das Evangelium weiter. Und was hier wächst, sind nicht mal die Apostel und nicht ihr Programm, es ist das Wort Gottes. Es bleibt seine Mission von Anfang bis Ende. Und wir bekommen einen Dienst zugewiesen, mehr nicht. Auch viele Priester kamen zum Glauben. Ausgerechnet die Priester, die Berufsgruppe, die am besten predigen und am schlechtesten handeln konnte, so wie wir sie bei Jesus kennenlernen. Sie kamen zum Glauben, als beides in der Gemeinde zusammenkam. Die Predigt und das Dienen. Evangelisation und Diakonie. Ich wünsche mir, dass dieser Satz für unsere Kirche wahr wird. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Mainz. Auch eine große Zahl der von denen, die viel über Glauben reden, kam zu Jesus. Das wünsche ich mir von Herzen. Die Frau vom Anfang steht wieder in der Schlange. Diesmal geht sie nicht mit leerem Korb. Und die Leute, die ihr das Essen reichen, kommen aus ihrer eigenen Gruppe. Ihre Sprache, ihre Geschichte. Aus den Übersehenen sind die geworden, die nun selbst dienen. Sie reden begeistert von Jesus. Der Mund geht ihnen über. Und ebenso begeistert teilen sie das, was sie haben, mit denen, die es brauchen. Was für ein tolles Bild von Kirche. Wir wollen nächste Woche der Spur nachgehen, wenn aus diesen Übersehenen die dienen werden. Denn dann reicht die Frage nicht mehr, was wir ihnen bringen, denen wir begegnen, sondern dann müssen wir auch fragen, was sie uns bringen. Für heute ist die große Frage an dich: Evangelisation oder Diakonie? Wir als Kirche getrennt oder zusammen unterwegs, damit das Wort Gottes wächst. Amen.